Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Wenn wir in die Zukunft blicken, dann können wir das voller Zuversicht tun. Wirklich. Denn wir haben so viel mehr Macht, als wir oft denken. Wenn wir es wollen. Das beste Beispiel dafür ist der Klimaschutz. 3/4 der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen auf den Energiesektor. Und auch ein Großteil eurer Emissionen sind darauf zurückzuführen. Und das könnt ihr in nur 5 Minuten mit dem Wechsel zu echtem Ökostrom einfach ändern. Beim Ökoenergieversorger Polarstern bekommt ihr immer 100% echte Ökoenergie. Beim Strom genauso wie beim Gas. Außerdem investiert Polarstern kräftig in neue Ökokraftwerke. Hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Denn das Klima kennt keine Grenzen. Zertifiziert durch die Gemeinwohlökonomie ist klar, die bei Polarstern meinen es ernst und arbeiten aktiv für eine lebenswerte Zukunft. Wenn ihr das genauso toll findet wie wir, dann lohnt es sich wirklich, den Ökoenergieversorger Polarstern einmal anzuschauen. Und mit dem Code HOPEFULNEWS bekommt ihr eine 20 € Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung.
Es ist Sonntag, es gibt eine neue Folge Hopeful News, den Podcast mit den Nachrichten, die es neben allen anderen ja auch gibt. Den schönen, den lustigen, den rührenden, also den Nachrichten, die uns Mut machen und gute Laune. Dafür blicke ich jeden Sonntag mit einem anderen Gast zurück in die Woche. Und heute, am 5. Mai, mache ich das mit Friedemann Karich, Host des Podcasts Piratensender Powerplay, übrigens zusammen mit Samira El-Ouassil, die auch auf unserer Gästeliste steht und auf die wir uns schon sehr freuen. Außerdem ist Friedemann Karich Autor, zum Beispiel des Buches mit dem Titel Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt. Eine Handreichung für alle, die die Welt verbessern wollen. Das wollen wir mit unserem Podcast ja auch. Und auch deshalb, Friedemann, bist du genau richtig hier. Also, herzlich willkommen.
Fantastisch. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns total, dass du sie angenommen hast. Und jetzt sind wir gespannt auf deine Lieblingsnews der vergangenen 7 Tage.
Die darf ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eher so eine persönliche Beobachtung gewesen sein, oder?
Alles kann, nichts muss. Lass es raus.
Das alte Swingerclub-Motto. Da muss man jetzt aufpassen. Okay, also pass auf. Ich war am Freitagabend, den 3. Mai, beim Deutschen Filmpreis, was so ein bisschen meine etwas tiefere Stimme erklärt, weil da wurde vielleicht auch Alkohol getrunken und Quatsch gemacht. Und das ist ja auch nicht nur eine Party, sondern eine große Gala. Also man kann sagen, die deutschen Oscars, also da werden die besten Filme prämiert, beste SchauspielerInnen und ganz viel auch Szenenbild, Special Effects und so, wie man das so kennt. Und es gibt immer natürlich auch tolle Gastauftritte. Und an diesem Jahr hatte man es geschafft, und ich muss hier gleich so disclaimern, weil die eben benannte Samira El-Ouassil, meine gute Freundin, Co-Autorin, Co-Hostin vom Podcast, ist die künstlerische Leitung dieses Preises dieses Jahr gewesen. Also wenn ich jetzt mich lobend äußere, dann hat es natürlich auch so einen gewissen Spin. Jedenfalls, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, was ich jetzt sage. Margot Friedländer kam auf die Bühne und das war nicht angekündigt, das ist sozusagen eine Überraschung, und hat zu uns gesprochen und das sehr, sehr eindrücklich. Und wer sie mal erlebt hat, vielleicht jetzt auch nur im Fernsehen oder so, weiß, dass diese Frau wirklich in sehr klaren, sehr präzisen Worten uns warnt. Sie als Shoah-Überlebende, ich glaube, sie ist jetzt über 100, sie sagt dann Sachen wie, so wie heute hat es damals auch angefangen. Und es wird einem eiskalt und gleichzeitig warm ums Herz, weil sie eben so schön auch an unsere Menschlichkeit appelliert. Und 2 Reihen vor mir saß ein gewisser Friedrich Merz. Ich glaube, seine Frau neben ihm und Doro Bär von der CSU auch da. Und der ganze Saal, als Margot Friedländer auf die Bühne kam, ist natürlich aufgesprungen, Standing Ovations, hat ihr gebannt zugehört, hat sie mit Standing Ovations verabschiedet und es war wirklich ein großer Moment. Auch Friedrich Merz hat viel geklatscht, ist aufgestanden und ich hatte so einen Moment, dass ich dachte, vielleicht hat er es verstanden, was das alles auch mit ihm zu tun hat, wie wichtig seine Partei und seine Rolle im Kampf gegen Rechtsextremismus ist. Und das sind so Begegnungen oder ja, so Beobachtungen, wo ich denke, wir stehen doch eigentlich alle auf einer Seite und es kann doch nicht so schwer sein.
Was soll ich dazu jetzt sagen? Das ist total bewegend, was du erzählst. Und den Link zu Friedrich Merz finde ich tatsächlich total wichtig. Wir haben im Herbst 3 Landtagswahlen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg und die berühmte Brandmauer, ne, von
Friedrich Merzens CDU zur AfD. Die wird da sicherlich nochmal auf eine Probe gestellt. Und du hast völlig recht, er hat eine riesige Verantwortung als Chef der CDU und vermutlich auch der Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Hoffentlich hört Markus Söder uns nicht zu.
Das wäre jetzt sozusagen Thema, das wäre ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Da biete ich nämlich immer allen eine Wette an zurzeit. Sage ich, wette, dass er nicht Kanzlerkandidat der CDU wird. Aber ich wollte den Punkt nochmal unterstreichen, den du auch gemacht hast, weil das oft falsch verstanden wird. Die entscheidenden Akteure in einer Demokratie gegen die Extremisten sind die, die ihnen politisch am nächsten stehen. Damit will ich nicht sagen, Friedrich Merz oder Markus Söder oder Robert wären die AfD oder würden denken wie die AfD, aber sie stehen ihnen politisch als demokratische Rechte und auch sozial, kulturell, als bürgerliches Milieu am nächsten. Und wir wissen aus der Historie wie auch aus der Politikwissenschaft, so sterben Demokratien. Wenn diese Leute umfallen und mit den Nazis paktieren, dann wird es brandgefährlich. Und deswegen sind sie so wichtig.
Was ich nochmal wichtig finde, und ich freue mich, dass du das gerade so ausgedrückt hast, du sprichst von der demokratischen Rechten. Und was mir, die ich mich ja auch sehr intensiv, weil schwerpunktmäßig als politische Korrespondentin mit der AfD beschäftige, in letzter Zeit zu sehr miteinander vermengt wird, ist rechtsradikal, rechtsextremistisch und rechts. Das sind keine feinen Unterschiede, das sind wichtige Unterschiede, die wir in der Debatte machen müssen, ne?
Absolut. Und da müssen wir in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt mal, ich schlage jetzt mal ein sehr großes kollektives Wir vor, sozusagen Mitte links, linksliberal, richtig links und so weiter. Da müssen wir auch präziser werden, weil diese Unterscheidung müssen wir machen und wir müssen genauso uns in die Verantwortung nehmen und anschlussfähig sein für die demokratische Rechte, zumindest im Diskurs.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen und leite damit über.
Danke für die Einladung. Tschüss. Das war toll.
Nee, hier geblieben. Wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt richtig an und zwar mit dem
Samstag.
Darmspiegelungen zeigen überraschenden Fund. Es scheint, dass die Zeit Long-Covid heilt, berichtet der Tagesspiegel. Friedemann, so ziemlich jeder und jede von uns kennt jemanden mit Long-Covid oder wie es ja ganz korrekt heißt, habe ich mal gelernt, Post-Covid. Da sind die Symptome vielfältig und sehr individuell. Ständige und unberechenbare schwere Erschöpfung gehört dazu und dadurch ein kaum noch planbares Leben. Erwerbsarbeit ist für viele kaum oder gar nicht mehr möglich. Die Teilnahme an der Gesellschaft, am Leben, schöne Zeit mit den Liebsten, Konzerte, Sport, einfach mal essen gehen oder auch nur spazieren gehen. Das sind Dinge, die für dich und für mich selbstverständlich sind, für Long-Covid-Patientinnen und Patienten aber überhaupt nicht. So, das ist schon schlimm genug. Und hinzu kommt, dass die Medizin bei ganz vielen Fragen rund um Post-Covid, Long-Covid noch im Dunkeln tappt, was es für Betroffene noch viel schwieriger macht. Denn Hilfe suchen und sich die Puzzleteile zusammenzustückeln aus Eigeninitiative, das kostet ja auch nochmal Energie. Und wenn man die nicht hat, so. Deshalb charakteristisch und nicht minder mutmachend ist das, was Medizinerinnen und Mediziner aus Innsbruck entdeckt haben, nämlich per Zufall. So ist es ja manchmal. Penicillin ist ja auch so entstanden, ne? Diese Geschichte verlinken wir dann übrigens in den Shownotes, sowie alles, worüber wir heute reden. Also an der Uniklinik für Innere Medizin 1 an der Medizinischen Universität Innsbruck haben Infektologen bei einer Gruppe von Patientinnen und Patienten, die unter einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung wie zum Beispiel Morbus Crohn leiden, auch viele Betroffene von Long-Covid entdeckt. Und das hat sich als große Chance entpuppt, die die findigen Medizinerinnen und Mediziner dann auch ergriffen haben. Sie suchten bei den für die Darmerkrankungen üblichen Darmspiegelungen auch nach Resten von Coronaviren im Darm und guckten bei der turnusgemäßen Nachkontrolle mit dem Endoskop im Abstand von 2 Jahren ein weiteres Mal nach möglichen Coronavirusresten. Die Patientengruppe bestand aus 46 Menschen, was erstmal total klein klingt, für diese sehr spezielle Fragestellung aber eine sehr große Gruppe ist, habe ich gelesen. Von diesen 46 Leuten hatten 32 bei ihrer ersten Darmspiegelung 7 Monate nach einer akuten Corona-Infektion noch Virusreste im Darm. 2/3 von ihnen, 21 sind das, hatten milde bis mittelschwere Long-Covid-Symptome. Das bedeutet, dass die Betroffenen nicht sehr schwer krank sind, aber schon stark beeinträchtigt. Also Schwäche, starke Müdigkeit, Erschöpfung vorweisen. So, und jetzt kommt's. 2 Jahre später hatten alle 21 ursprünglich an Long-Covid-Erkrankten keine Symptome mehr und bei allen waren im Darm keine Virusreste mehr nachweisbar. Es scheint also so zu sein, dass die Zeit Long-Covid heilt, zumindest die Einschränkung müssen wir machen, die leichten bis mittelschweren Formen. Zu schweren Verläufen können die Forscherinnen und Forscher keine Aussage treffen, denn die waren in dieser Untersuchungsgruppe ja nicht dabei.
Ich finde, auf der, jetzt wo du das nochmal so schön referiert hast, wie das genau erforscht wurde, ich finde, auf der Metaebene bin ich immer fast ergriffen, weil ich denke, was, wir leben in Zeiten, wo sowas überhaupt wissenschaftlich möglich ist. Wir denken immer, die Welt wird an allen Ecken und Enden schlechter. Und an manchen tut sie das auch, aber an manchen Stellen ist sie einfach in den letzten 100 Jahren besser geworden und wird immer besser. Zum Beispiel,
oder
was die Medizin angeht. Und andererseits würde ich das den Menschen, die darunter leiden, so wünschen, weil das ist, glaube ich, wirklich, es muss sich wirklich anfühlen wie so eine Ungerechtigkeit, so ein Schicksalsschlag, für den man nichts kann, der so aus dem Nichts kommt, wo man das Gefühl hat, irgendjemand hat den Würfel gewürfelt für mich und ich habe einfach 3 Einsen und jetzt habe ich einfach Pech gehabt und mein Leben kann unter Umständen komplett versaut sein, so deutlich muss man es sagen. Und dann kommt noch dazu, was ja generell, glaube ich, in diesen Diskursen leider passiert und was so ein bisschen auch an den Diskriminierungsdiskurs andockt, dass es dann auch noch sehr viele Menschen gibt, die mir dieses Leid nicht glauben wollen. Also die
richtig
mit so einem seltsamen Menschenbild an die Sache rangehen und sagen, naja, vielleicht stellt ihr euch auch einfach nur ein bisschen an oder denkt doch mal positiver oder mit gesundem Lebenswandel wäre das nicht passiert. Also erstens mal ein Victim Blaming und zweitens eben keinerlei Empathie dafür, wie viel schlimmer das noch ist, wenn man sowieso schon unter XY leidet. Jetzt kann es was Harmloses sein oder was richtig Schlimmes. Und dann wird einem auch noch das Leid, das Recht auf das Leid abgesprochen. Das finde ich schon echt immer wieder hart und da tun mir die Leute einfach sehr leid.
Das ist ja dasselbe, was es wird allmählich besser, aber jahrzehntelang für Betroffene von Depressionen gegolten hat. Burnout, ne? Mhm. Ist ja dasselbe, das spielt ja auch ineinander. Also das Bein, das nicht ab ist, das sieht man halt nicht quasi, ne? So. Und das finde ich auch, also selbst auch dafür ist diese Geschichte, du hast total recht, gut, nämlich, also was du im Darm nachweisen kannst, das kannst du ja auch zeigen. Mhm. Verstehst du? Also manchmal helfen ja bei halb Unbelehrbaren dann nur harte Fakten quasi. Mhm. Und da hast du es quasi schwarz auf weiß, ne?
Ja, das ist so, wenn ich länger drüber nachdenke, fällt mir auf, es ist so doppelt ungerecht, weil eigentlich können die Leute, die anderen das Leid absprechen, nur sagen, stellt euch nicht so an oder ne, bei Depressionen geh mal in die frische Luft und so, einfach nur sehr schwer mit einem Umstand des menschlichen Lebens umgehen, nämlich dass es einfach ungerechtes Leid gibt. Es gibt einfach Leute, die werden krank und es kann jeden und jede früher oder später erwischen. Und der Mensch kann mit vielem umgehen und adaptiert an vieles. Er kann sogar sich an Leid ganz gut anpassen und die Leute sind ja zum Beispiel nach Schicksalsschlägen, nach wenigen Monaten ungefähr wieder so glücklich wie zuvor, weil wir haben einfach diese Psychogene, wir sind einfach eine sehr anpassungsfähige Spezies, auch im Einzelfall, aber womit wir ganz schlecht umgehen können, ist Zufall. Wir müssen Zufall immer wegnehmen.
Das stimmt.
Dass du dann doch selber dran schuld bist oder du könntest ja was dagegen tun, aber deswegen trifft dich am Ende die Verantwortung. Das heißt, die Menschen, die so ja fast schon niederträchtig von den Leidenden sprechen, halten es eigentlich selber nicht aus.
Das kommt davon. Das sagt man zu Kindern oder hat man früher zu Kindern gesagt, ne? Das ist das Prinzip, das dahinter steckt. Oder jeder ist seines Glückes Schmied. Du hast gerade noch einen wichtigen Punkt gesagt. Menschen sind anpassungsfähig. Wenn du betroffen bist und du weißt aber, das ist endlich, ne? Also du hast eine bestimmte Viruslast im Darm, aber es wird von alleine passieren, dass diese Viren verschwinden und dann geht's ja auch wieder gut. Dann hältst du natürlich auch so eine Infektion einfacher aus. Es ist schlimm, keine Frage. Aber wenn du weißt, der Tunnel hört irgendwann auf und irgendwann fange ich an, Licht zu sehen, macht das die ganze Sache natürlich auch nochmal erträglicher, ne?
Bestimmt. Mhm.
Sonntag.
Baumtankstellen in Dresden. Das haben wir in der FAZ gelesen. Wir reden jetzt von Gießkannen. Helden. Und das ist ein richtig schönes, und das sage ich als Westfälin nicht ohne Stolz, aus dem Ruhrgebiet übernommenes Projekt in der sächsischen Landeshauptstadt. Da richtet die Initiative Dresden gießt, nämlich gerade gemeinsam mit der Dresdner Stadtentwässerung, große Container ein. Die umfassen 1000 Liter Regenwasser. Mindestens 100 dieser Behälter sollen in den kommenden 2 Jahren aufgestellt werden und angeschlossen an Regenfallrohre von Häusern. Und dann, so die Idee, können und sollen Anwohner, Betriebe, Wohnungsgenossenschaften, Kitas und Schulen sich aus diesen Baumtankstellen bedienen und damit die Bäume in ihrer Umgebung gießen und sie so vor dem Austrocknen, also vor dem Sterben bewahren. Mit dem Klimawandel wird das Stadtgrün immer wichtiger für gutes Wohnen und Arbeiten im urbanen Umfeld. Bäume spenden Schatten, kühlen die Umgebung, verbessern die Luftqualität, binden CO2 und machen den Aufenthalt in der Stadt angenehm, heißt es von den Organisatoren. Und das ist das Paradox, dass man damit nun fürs Erste zwar nicht auflösen kann, aber zumindest abfedern. Gleichzeitig werde die Klimakrise für die Bäume selbst zunehmend zur tödlichen Bedrohung. Die Stadtentwässerung rechnet mit Kosten zwischen 800 und 1000 Euro pro Behälter. Neben den Materialkosten von 500 Euro käme noch die Logistik hinzu, teilt das Unternehmen mit. Und, das sagen wir hier sehr gerne, für den Anschluss der Behälter werden deshalb noch Kooperationspartner gesucht. Friedemann, Gießen fürs Klima. Super, oder?
So gerne ich deinem Ansatz des hoffnungsvollen Podcasts folge und ein guter Gast sein möchte, muss ich hier heftigst widersprechen. In mir löst diese Nachricht einfach nur ein verzweifeltes Kopfschütteln aus.
Ehrlich?
Ja. Und ich kann auch erklären, warum. Natürlich ist es schön, wenn man eine, sagen wir mal, intelligente, effiziente Lösung gefunden hat, um Wasser, was sowieso vom Himmel fällt, dazu zu nutzen, Bäumen zu helfen. Ich mag Bäume. Von mir aus könnte es viel mehr Bäume geben. Ich mag Regen und wenn das eine mit dem anderen gut funktioniert, wunderbar. Aber wir müssen uns ja nochmal, finde ich, an der Stelle dann schon auch vergegenwärtigen, wie wir in die Situation gekommen sind mit solchen Mitteln der Anpassung. Man sagt ja auch im Klimadiskurs der Mitigation, also nicht der Prevention, sondern schon, es ist schon da das Problem, jetzt müssen wir uns irgendwie anpassen, wie wir dahin gekommen sind, dass wir jetzt wichtige Bestandteile eines für uns perfekt ausbalancierten Systems wie das Klima, an das wir uns als Spezies, ja, ist ja nicht so, dass wir uns das gebaut hätten, sondern an das wir uns als Spezies wirklich, je nachdem, wie man den Fokus setzt, über Jahrmillionen der Evolution angepasst haben. Ich habe neulich gelesen, so das erste Bakterium, was dann losgegangen ist und Zellteilung dann zu Fortpflanzung umgewandelt hat, 3,5 Milliarden Jahre. Also wenn man will, kann man sogar die Geschichte der Menschheit so lange fassen oder von mir aus jetzt eben nur ein paar hunderttausend Homo sapiens und so. Wir haben uns an diese Nische, wo diese Bäume von alleine überleben und gedeihen, perfekt angepasst. Und das ist unser großes Glück. Und jetzt machen wir sie kaputt. Und zwar nicht nur für uns, sondern für alle anderen Millionen Spezies auf diesem Planeten, von denen es viele schon nicht mehr gibt oder in Zukunft geben wird, weil wir sie platt machen. Ich kann dann einfach nicht die Menschheit dafür feiern, dass sie den Ast, auf dem sie sitzt, so brutal absägt und sich dann aber Gedanken darüber macht, wie sie ihn ein bisschen langsamer abschneidet und die Bäume nicht so dabei kaputt gehen. Das macht mir keine Hoffnung, das macht mich ehrlich gesagt traurig. Sorry, dass ich die Party so ein bisschen crashen muss.
Naja gut, also wenn du so weitermachst, beenden wir die an dieser Stelle. Nee, also im Ernst, zwei Fragen. Ich verstehe deinen Punkt, ist ja klar. Also es wäre alles nicht nötig, wenn sich alle mal benommen hätten und auch weiter benehmen würden oder endlich anfangen würden zu benehmen. Aber erstens, es ist ja jetzt nicht so, dass Dresden um die Ecke käme und sagen würde, wir haben jetzt die Klimakatastrophe gelöst, wir machen das folgendermaßen mit Dresden gießt, sondern es ist ja eine Maßnahme. Und ich habe ja eben vorgelesen, wer dabei ist. Das sind ja unter anderem auch Kitas und Schulen, die dabei mitmachen sollen. Das ist ja, würde ich mal denken, ich glaube so Vierjährige, ne? Die sind beim Gießen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, keine große Hilfe logistisch. Aber du führst so nachfolgende Generationen ja schon mal ran, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen, Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das dann unabhängig vom Elternhaus. Das finde ich schon mal total wichtig, das ist das eine. Und das andere ist, nochmal alles unterschreibend, was du gerade gesagt hast. Was wäre die Conclusio? Also dann nichts zu machen und zu sagen, ja, das haben wir jetzt davon, das kommt davon, also machen wir das nicht. Jetzt versucht keine Kommune, keine Stadt, keine Gemeinde noch irgendwie für sich eine kleine Lösung zu finden und an Stellsträubchen zu drehen. Also da verweigere ich mich halt, so auf die Welt zu gucken.
Also ich finde es, ich versuche jetzt nicht zu sehr der, wie sagt man, Grinch zu sein. Vielleicht liegt es auch an meinem leichten Kater, dass ich damit nicht mitgehen will. Ich finde es schon interessant, wenn man sich dann auf die Schulter klopft, dass man der Generation, deren Zukunft man wirklich massiv aufs Spiel setzt, was ein gutes Leben angeht, denen dann beibringt, dass es ja wichtig ist, sich um die Natur zu kümmern, während man sie für sie und alle nachkommenden Generationen zerstört. das finde ich eine seltsame Didaktik, auch wenn ich natürlich total verstehe, was du sagst und ich es auch schön finde, wenn Kinder und Jugendliche vielleicht daran was finden oder darin aufgehen und was Sinnvolles tun. Und ich würde natürlich auch mitgießen, weil du hast zweitens natürlich völlig recht, die Bäume jetzt sozusagen trotzig vor die Hunde gehen zu lassen, ist natürlich auch nicht das Konzept.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Dilemma. In mir sträubt sich einfach sehr viel, weil ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass die ökologische Frage auf eine Art gerade ungelöst ist und wir in eine ungewisse, eventuell langfristig dystopische Zukunft zusteuern, ist das größte Problem unserer Zeit mit Abstand. Das ist die Mutter aller Probleme. Das ist das Metaproblem. Wenn wir das nicht lösen, kriegen wir auf allen anderen eben so krasse Konsequenzen, dass uns die paar Bäume, die uns da wegsterben, da werden wir drüber lachen. So. Stichwort Klimaflucht. So. Wir werden Migrationsbewegungen erleben. So. Da kann jetzt die Gemeinde Dresden alleine nicht viel daran drehen. Aber ich habe ein großes Unbehagen, dass über solche, sagen wir mal, positiven Meldungen der Anpassung, viele Leute doch wieder das Gefühl kriegen, ja, also gut, ich meine, kriegen wir doch alles gelöst. Wir sind doch das Land der Ingenieure, der Forscherinnen und Ingenieure, wie Christian Lindner sagen würde. Wir finden für alles eine Lösung. Zur Not bauen wir noch ein paar lustige Regenwassermechaniken und dann geht das schon. Und ich glaube, in diesem Geist kann man feststellen, leben wir schon seit Jahrzehnten. Es wird schon nicht so schlimm kommen. Der Mensch hat immer eine Lösung gefunden. Und ich glaube, irgendwann gehen uns die Lösungen aus. Und davor habe ich echt Angst.
Das kann ich total gut verstehen. Da kann ich dir aber nach vielen Folgen Hopeful News tatsächlich sagen, dass das nicht die erste und auch nicht die einzige Meldung ist, die wir hier besprechen, die tatsächlich zeigt, es wird an vielen Schrauben gedreht. Und ich sag mal so, diejenigen, die behaupten, wir sind ja das Land der Ingenieure und wir haben ganz tolle Ideen wie grünen Wasserstoff und so weiter. Ich sehe die Umfragen, ich sehe die Umfragewerte und ich habe nicht das Gefühl, dass die mit der Masche bei vielen Leuten durchkommen. Also ich glaube, die Leute sind viel klüger, als man denkt. Ich glaube, die Leute, nicht nur die...
Als die FDP meinst du?
Ich glaube, dass die Leute, auch die uns zuhören, wissen...
Nein, auch generell sind die Leute klüger als die FDP, da stimme ich dir total zu.
Ich glaube, dass die Leute auch wissen, es ist nicht getan mit Baumtankstellen in Dresden. Es ist auch nicht getan damit, dass ich jetzt den Trockner nicht mehr anschmeiße und es ist nicht getan damit, dass ich nur noch im Herbst nach Fuerteventura fliege und im Sommer nicht mehr. So, das haben die Leute, glaube ich, schon verstanden. Aber es gab mal vor ein paar Jahren, das fand ich eine total interessante Debatte, eine sehr bekannte, total beliebte und wirklich wahnsinnig schlaue Bloggerin, die sich viel mit Gleichberechtigung, mit Mental Load beschäftigt hat. Und die griff diesen Fall auf, an den wirst du dich auch noch erinnern, Sigmar Gabriel holt seine Tochter einmal in der Woche von der Kita ab. So, da gab es ja, so, pass auf. Von der Richtung aus näherte sich diese Bloggerin, die ich wirklich total großartig finde, diesem Thema auch und sagte, das kann ja wohl nicht wahr sein, wir fangen jetzt nicht noch an, Männer für das zu loben, was Frauen immer machen. Und dann machte die, das konnte man total gut beobachten, im Laufe der Zeit so einen Umschwenk und sagte, ja gut, aber indem wir uns jetzt trotzig dagegen wehren, Männer darin zu ermutigen und Männer, die es vormachen, auch von einem sehr niedrigen und sehr dürftigen und peinlichen Niveau kommt, nicht zu bestärken, dann ändern wir am Status quo auch nicht. Nichts. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also natürlich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass diejenigen, die Dresden gießt, initiieren und dann auch durchführen, nicht während die armen Kinder dann schwere Gießkannen durch die Gegend schleppen, mit einem Dieselfahrzeug umrunden. So.
Aber das machen die Menschen vielleicht nicht so plastisch, wie du stellst, aber Das ist doch die Realität. Während wir diese Anpassungsmaßnahmen starten, machen wir das Problem die ganze Zeit schlimmer. Das ist so doof, weißt du? Ich würde dir ja so gerne recht geben und ich wünschte, die Welt, die du gerade beschrieben hast, die würde so funktionieren. Aber wir müssen noch feststellen, wir kennen das Problem jetzt seit, wie lange? 50 Jahren? Und es geht immer so weiter.
Ja.
Deswegen tue ich mich so schwer zu sagen, ach, das wird schon wahrscheinlich, vielleicht.
Ja, aber das will hier ja keiner sagen. Also das will auch, glaube ich, Dresden-Gießen nicht sagen.
Dann sind wir uns einig. Nein, das würde ich Ihnen nicht unterstellen. Nur ich tue mich schwer, in diesen Meldungen etwas Hoffnungsvolles zu sehen.
Dann tue ich mich umso leichter damit, tatsächlich. Aber ich tue mich auch sehr leicht damit, nicht einer Meinung zu sein, weil ich finde, das das meine ich tatsächlich so. Das ist ja auf der Metaebene auch was immer schlechter funktioniert, ne? Nicht einer Meinung zu sein und trotzdem weiter miteinander im Gespräch zu bleiben. Das finde ich ein großes Problem Stimmt. dieser Zeit, oder?
Also machen wir weiter.
Wir machen weiter.
Ja, ja.
Wir machen weiter.
Absolut. Gib mir so eine Meldung, die an die Ursache geht und ich bin voll dabei.
Alles klar, beim nächsten Mal. Wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Montag.
Du hast bestimmt noch ein paar richtig gute. Ich bin gleich wieder gut drauf. Versprochen.
Montag?
Katholische Kirche. Frauen entern trotz Verbots die Kanzel. Berichtet DLF Kultur. Friedemann, wie ist dein Verhältnis zur katholischen Kirche?
auf eine sehr abschätzige Art, nicht existent. Ich bin kompletter Atheist und halte die katholische Kirche wirklich für absolut überflüssig und abschaffbar.
Okay, ich bin total katholisch sozialisiert worden. Ich bin als Kind jeden Sonntag mit meiner Oma und mit meiner Mutter in die Kirche gegangen. Oma sagt man in Westfalen ja so.
Mit wie vielen M schreibt man das?
Ah, unendlich, wie man will.
Wie man will. Wie lieb man sie hat.
So, also dann hatte meine Oma sehr viele M's. Ich bin dann Messdienerin geworden, ich habe Jugendgruppen geleitet und so weiter und bin vor, ich würde sagen, 15 Jahren ausgetreten, weil ich den Umgang mit den Missbrauchsvorwürfen, kann man ja gar nicht mehr sagen, sondern mit den Missbrauchsfällen nicht ertragen habe. Weil ich das, und die Fälle an sich selber auch. Also je mehr rauskam, desto weniger konnte ich mich mit der Institution natürlich identifizieren. Mhm. Das geht ja ganz vielen so. Es gibt und auch den Umgang mit Frauen. Also ich ich gehörte der ersten Generation von Mädchen in Gütersloh an, die dienen durften. So heißt das bei Messdienern und Messdienerinnen. Cool. Ja.
Jetzt habe ich auch noch Gott gesagt.
Ja, so. Und das, also das war schon, meine Mutter hat mich darin sehr bestärkt, ne, so Frauen nach vorne und so weiter, aber du wirst anders behandelt. So, und das ist ja bis heute so. Und nun gibt es aber auch Frauen, Gott sei Dank, in der katholischen Kirche, die bleiben im System und versuchen das von innen heraus zu verändern. Und zwar unter anderem so. 3 Wochen lang bis zum 17. Mai predigen Frauen in katholischen Kirchen in Deutschland, obwohl ihnen das kirchenrechtlich untersagt ist. Die Aktion soll ein Ende des Predigtverbots bewirken, sagt Ulrike Göken-Huismann von der katholischen Frauengemeinschaft KFD. Es gehe um ein klares kirchenpolitisches Signal. Die Predigerinnen wollen Gleichberechtigung in der Kirche. Die Aufhebung des Verbots wäre ein großer Schritt dahin. Also die Predigt ist ja ein Kernelement der Messe. Ne?
Oh ja.
So. Mhm. Sanktioniert werden können sie dafür nicht, haben aber in der Vergangenheit schon erlebt, dass man zu Gesprächen eingeladen werde und dass einem ins Gewissen geredet werde, erzählt Göken-Huismann. Und es gäbe immer noch Kirchenmänner, die sich an das Kirchenrecht hielten und die Frauen nicht sprechen bzw. predigen hören wollen. Es gab in der Vergangenheit schon ähnliche Aktionen und daraufhin gab es Beschwerdebriefe nach Rom. So, Friedemann. Frauen sind hartnäckig, oder?
Ja, super. Ich gebe ehrlich zu, in mir regt sich jetzt wieder diese kleine Stimme, die sagt, naja, richtige Veränderung begrüße ich, finde ich toll, aber das System ist einfach so bis an den Kern verfault und nicht mehr reparier- und reformierbar. Und ich kann es auch begründen, ich sage das nicht aus persönlicher Abneigung, dass ich mir lieber wünschen würde, diese Frauen würden ihre Spiritualität, ihre Religiosität, ihre Überzeugung, ihr soziales Bewusstsein, alles das, was ich gut finde, ja, und wo ich auch niemals mich irgendwie drüber stellen würde oder arrogant ihnen jetzt erklären wollen würde, warum es Quatsch ist.
Dünnes Eis.
Wieso dünnes? Was meinst du dünnes?
Naja, Frauen erklären wollen, genau.
Genau, also, das würde ich niemals tun, auch wenn es Männer wären, ist völlig egal, Frauen noch umso weniger, aber die sollen das bitte nehmen und außerhalb dieses kaputten Etwas, dieses überfällig, übertagten Kolosses namens katholische Kirche etwas damit machen. So, weil ich glaube, und das finde ich gut, dass dann zum Beispiel den systematischen Missbrauch in der katholischen Kirche ansprichst. Es gibt einfach gewisse Parameter, die mich nicht daran glauben lassen, dass das alles irgendwie reformierbar wäre. Wie zum Beispiel, dass inzwischen die Sexualwissenschaft, die Psychologie ganz genau weiß, und ich habe mich noch einmal sehr lange mit einem Priester gestritten, die können erforschen und haben das auch schon längst, dass wenn du diesen Männern ihre Sexualität verbietest im Zölibat, dann muss sie irgendwo anders sich Bahn brechen. Sie muss raus. Und das meistens bei Schutzbefohlenen. Das heißt, dieses System produziert sexuell übergriffige kriminelle Männer. Und wenn wir das von einem System wissen, sollten wir es so schnell wie möglich abschaffen. Aber ich stelle diese Stimme zurück, sage, ich freue mich und ich finde es schön, überall, wo Frauen mehr ein Stück der ihnen absolut längst zustehenden Macht leider sich nehmen müssen, haben sie meine volle Unterstützung. Gute Nachricht.
Du hast es ja auch gerade gesagt, das ist ein derart verkrustetes System, das sich komplett entkoppelt hat von unserer Zeit, von unseren Normen, interessanterweise auch, und auch von Werten, was ja tatsächlich ein großes Paradoxon ist. Ich finde das total bewundernswert, da nicht aufzugeben, sondern tatsächlich, und das ist ja wirklich was unfassbar Persönliches, ne? Glauben ist was wahnsinnig Persönliches, aber ich finde eben auch diese Kopplung von Glauben und Verbleib in der Kirche, ne? Festhalten an dieser Institution ist was total Persönliches. Da will ich mir bei anderen Menschen überhaupt gar kein Urteil erlauben, weil ich mir die Frage auch nicht leicht gemacht habe und ich mir die auch immer wieder stelle und die auch gestellt kriege hier im Haushalt und da auch lange nachdenke und Monologe halte, die außer mir keiner versteht, und auch ich stoße da an meine Grenzen, wenn ich mich selber reden höre. Und dann für sich zu beschließen, wir sind uns nicht zu doof. Ich meine, ich habe es eben vorgelesen, ne? Man will die Frauen nicht sprechen hören.
Ja, hey. Also ja,
genau, keine Frage. Müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Völlig absurd.
Wurde eine bewundernswerte Hingabe, wie du sagst.
Oder?
Kann man so nennen. Ja, wenn sie da noch drin bleiben, dann scheinen sie es wirklich ernst zu meinen.
Dann scheinen sie es wirklich ernst zu meinen, genau, und machen es sich wirklich nicht leicht. Also, ja. Also leider, wir drücken die Daumen.
Ja, voll. Ich wollte noch sagen, weil ich finde es auch total albern, wenn dann so Atheisten so Privatfäden gegen die böse Kirche führen, weil tatsächlich ist sie auch nicht an allem schuld. Und ich habe zum Beispiel mein erstes Buch, heißt Wie wir lieben, und handelte so von Sinn oder Unsinn von Monogamie versus anderen Beziehungsformen. Und da haben auch ganz viele Leute mich dann gefragt, also in Interviews war eine Standardfrage immer, ja, da ist die katholische Kirche dran schuld, oder? An unserer komischen Sexualmoral. Und man muss sagen, jein. Mhm. Also das Patriarchat zum Beispiel gab es schon vor der katholischen Kirche. Und die katholische Kirche ist auch deswegen so mächtig geworden, weil sie das natürlich gehebelt hat. Also es ist immer so eine Henne-Ei-Frage. Aber ich gebe jetzt noch ein anderes Beispiel, weil wir eben drüber gesprochen haben, wie sich die Kirchen, aber besonders die katholische Kirche, die sich ja als Hüterin der angeblichen gottgegebenen Schöpfung aufspielt, in der ökologischen Frage verhält, ist eine absolute Katastrophe. Die haben teilweise, und ich weiß das, weil ich einen Fall aus Los Angeles kenne, teilweise verpachtet die katholische Kirche, in dem Fall die Erzdiözese Los Angeles, Land an Ölkonzerne. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Dienstag.
EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen Meta, meldet Tagesschau.de. Es gibt inzwischen, glaube ich, keine Woche mehr, keine Folge hier, ohne dass ein soziales Netzwerk und die Politik, die es in den Mangel nimmt, erwähnt wird. Das ist ja auch eines meiner Herzensanliegen, weil der Einfluss von Meta, also Facebook, Instagram und anderen, aber natürlich auch TikTok und X, vormals Twitter, auf unsere Demokratie jahrelang so schändlich vernachlässigt worden ist. Jetzt kommt allmählich Zug in die Sache. Nun also dies. Die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen den Facebook- und Instagram-Konzern Meta eröffnet. Es werde unter anderem geprüft, ob sich das Unternehmen im Umgang mit politischer Werbung nicht an europäische Regeln gehalten habe. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, ihre Behörde habe Mittel geschaffen, um europäische Bürger vor gezielter Desinformation und Manipulation durch Drittländer zu schützen. Ich zitiere sie: Wenn wir einen Verstoß gegen die Regeln vermuten, handeln wir. Das gilt zu jeder Zeit, aber besonders in Zeiten demokratischer Wahlen. So, jetzt muss man einmal sagen, das klingt jetzt natürlich total entschlossen und sehr schlagkräftig. Und da muss man natürlich reinrechnen bzw. rausrechnen, diese demokratischen Wahlen, die betreffen auch Ursula von der Leyen persönlich. Das heißt, da steckt natürlich auch Wahlkampfrhetorik drin, ne? Ist klar. Die will jetzt auftreten als die Hüterin und als die wirklich sehr handlungsfähige EU-Kommissionspräsidentin, die sie ist. So, trotz alledem. Bei den mutmaßlichen Verstößen geht es unter anderem darum, dass Meta die Verbreitung von irreführender Werbung und Desinformationskampagnen in der EU nicht ausreichend bekämpft. Darüber hinaus vermutet die Kommission, dass die Möglichkeiten von Nutzerinnen und Nutzern, sich etwa über Inhalte auf den Plattformen zu beschweren, nicht den Anforderungen des europäischen Rechts gerecht wird. Das ist ein alter Hut. Diese ganz umständlichen Wege, die man da einschlagen muss, ist quasi eine, meine Generation sagt noch Magisterarbeit, also quasi eine Bachelorarbeit, ja, bis man dahin gelangt. Das ist nicht ganz unkompliziert und das liegt nicht daran, dass man es nicht einfacher machen könnte, sondern man will es nicht einfach machen. So, zudem gewähre Meta-Forscher nur unzureichend Zugang zu Daten. Der Hintergrund ist, dass der sogenannte DSA, der Digital Services Act, dafür sorgt, dass Plattformen wie Facebook, wie X, wie Google künftig schneller und schärfer als früher gegen illegale Inhalte wie zum Beispiel Hass und Hetze im Netz vorgehen müssen, sonst drohen Geldbußen. So, also es geht voran. Ne, die Politik legt sich jetzt doch immer öfter als in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja fast sagen, mit den Tech-Riesen an. Gott sei Dank, oder?
Erstens ja. Zweitens finde ich interessant ja auch, was in den USA mit TikTok vielleicht passiert.
Ja.
Das ist natürlich eine außenpolitische Strategie, den chinesischen Einfluss, den vermeintlichen möglichen potenziellen zu mindern. Aber die Nachricht, dass, und da ist es ja so, dass ein von beiden Parteien getragenes Vorhaben ist, was ganz selten heutzutage vorkommt. Und dass man...
Wir müssen es einmal erklären. Mhm. Also es gibt seltene Einigkeit, wie du es gerade gesagt hast, zwischen Demokraten und Republikanern. TikTok muss quasi an Amerikaner, sehr grob gesagt, verkauft werden, genau, binnen einer gesetzten Frist. Genau. Sonst wird es in den USA verboten.
Innerhalb von einem Jahr soll es, genau, glaube ich, kommen, weil auch super schnell ist.
Ja.
Aber die Nachricht ist ja eher, dass man sich überhaupt traut, diesen Schritt zu machen und im Land des Turbokapitalismus eben ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen, mehr oder weniger, das ist ja auch die große Streitfrage, einzuhegen. So, das nur vorausgeschickt, das gibt mir Hoffnung, dass Europa da auch nachziehen muss an anderer Stelle. Jetzt kennst du dich, glaube ich, deutlich besser mit Digitalpolitik aus als ich. Meine Gegenfrage wäre jetzt an dich: Glaubst du denn wirklich, dass das mittel- bis langfristig Zähne hat, was die da machen? Weil wir haben schon ein paar Versuche erlebt, glaube ich, an die sich heute keiner mehr so richtig erinnern will, die völlig fehlgeschlagen sind.
Ja, ich glaube, das hat tatsächlich weniger mit dem Thema Digitalpolitik als mit dem Thema Politik zu tun, so mit politischen Mechanismen. Also TikTok, hast du eben angedeutet, da geht's ja nicht darum, dass man jetzt in den USA plötzlich sieht, der Algorithmus, die Autoplay-Funktion, die Kinder, die Jugendlichen, das sind ja die größten Nutzer von TikTok, die radikalisieren sich hier in jederlei Richtung, weil vor allem Islamisten, Rechtsextremisten, Extremisten jeder Couleur diese Mechanismen für sich zu nutzen wissen, sondern nein, das ist ein knallharter Handelskrieg, ne? Weil eben hinter TikTok China steckt, also der chinesische Konzern ByteDance. Das zeigt natürlich interessante Prioritäten. Also Hass und Hetze hat man sich jahrzehntelang mit angeguckt. Datenabfluss hat man jahrzehntelang zugeschaut, denn Meta ist ja überhaupt nicht frei von diesem Problem, im Gegenteil. Aber jetzt, wo plötzlich der Chinese am Horizont erscheint und so einen durchschlagenden Erfolg hat, ist es plötzlich ein Thema. Gut, aber unterm Strich, egal. Wenn man bei TikTok jetzt durchgreift, wird man sich, wir bleiben mal kurz in den USA, daran messen lassen müssen. Denn es wird ja früher oder später auch die Debatte da sehr hochkochen, mit der Frage im Vordergrund, okay, ihr habt das jetzt bei den Chinesen geschafft, aber Facebook, WhatsApp, Instagram haben uns schon so oft bewiesen, wie lässlich die umgehen mit unseren Daten. Ja, was denn mit denen? Oder X unter Elon Musk? Das ist übrigens eine total interessante Frage, finde ich. Jetzt wird gefordert, dass TikTok an Amerikaner verkauft wird zu weiten Teilen. Da will ich aber mal gucken, wie TikTok sich entwickelt, wenn Musk da nochmal den Finger hebt, weil er sich abends irgendwo mal kurz zu einer Wette hat hinreißen lassen oder so. Soll ihn, also
wird ob bestimmt dann super laufen, so wie letztes Mal auch.
Ganz fantastisch. Also X ist ja ein Hort der zurechnungsfähigen und der freundlichen Menschen unter Musk geworden, noch mehr als vorher. Das vergisst man ja immer, es war vorher auch nicht alles super. So, das ist eine Debatte, von der ich hoffe, dass sie in den USA aufkommt, denn wie gesagt, also auch alles, was unter Mark Zuckerberg passiert, ist ein großes Problem. Weiterhin, nur weil X schlimmer ist und TikTok aus anderen Gründen oder auch aus ähnlichen schlimmen Gründen schlimm ist, macht das ja die Erzeugnisse aus dem Haus Meta nicht besser. Wenn man da einmal diesen Präzedenzfall geschaffen hat, dann wird natürlich auch in Europa die Frage aufkommen, beziehungsweise die Auffassung immer weiter um sich greifen. Seht mal, es geht ja. Es ist ja möglich. Man kann denen ja tatsächlich doch einen Riegel vorschieben. Man kann denen ja doch beikommen. Es gibt ein Buch, ich zitiere das immer wieder, über Mark Zuckerberg, in dem steht, würde Mark Zuckerberg Präsident eines Staates, und wir reden nicht von Liechtenstein oder Luxemburg, das wäre ein Machtverlust, weil der durch Meta so wahnsinnig mächtig ist. Dasselbe geht für Elon Musk mit X und dasselbe gilt für die Besitzer von ByteDance. Mit diesem Argument beziehungsweise mit dieser Feststellung wurde so lange argumentiert, also ja, wir haben die so lange wachsen lassen, wir haben es verschlafen, jetzt sind sie zu groß, als dass wir sie noch zähmen könnten. Wenn wir sehen, es geht, werden die Begründungen der Politik, warum sie es nicht endlich angehen, immer fadenscheiniger. So, das ist meine große Hoffnung. Mhm.
Und wir können vielleicht eine Brücke quer durch einige Themen und zum Anfang schlagen. Mir fällt dabei immer der Satz ein von Olaf Scholz, den er gerne wiederholt hinsichtlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Er sagt immer, wir dürfen nicht Kriegspartei werden.
Ja.
Und ich glaube, der Satz ist falsch, weil wir sind es schon längst in dem sogenannten hybriden Krieg. Früher hat man gesagt, kalter Krieg, so, das ist eine feine Unterscheidung, die ist auch richtig so, aber kann man nennen, wie man will. Russland hat längst genau diese Netzwerke als Kriegswaffe in Stellung gebracht und fährt eine enorme Propaganda. So,
also Olaf Scholz, SPD, ist diese Woche gehackt worden, ne? Also die haben es jetzt tatsächlich am eigenen Leib erfahren.
Absolut. Also wer es nicht glaubt, einfach mal auf X anmelden und mal gucken, wie schnell die russischen Bots kommen, wenn man über die Ukraine twittert, ext sozusagen.
Ja.
Und das führt mich so ein bisschen zu einem Punkt wehrhafte Demokratie. Ich finde, dass wir an solchen Stellen viel zu leicht Angriffsflächen offen lassen. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Die Güterabwägung muss doch klar sein. Sozusagen dürfen wir einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen, sei es so groß und mächtig, wie es sein mag, dürfen wir dem enge Vorgaben machen hinsichtlich des Schutzes des demokratischen Diskurses? Natürlich dürfen wir das. So, es darf auch in Deutschland kein Auto zugelassen werden, was nicht 20.000 Vorgaben und Regeln erfüllt. Warum sollte das für den Diskurs nicht gelten?
Meine Rede.
Gut, sind wir uns einig, Nicole.
So, weiter geht's mit dem
Mittwoch.
Betreutes Biertrinken titelt die Taz über den weitestgehend friedlichen 1. Mai hier in Berlin, in Kreuzberg. Mhm. Und auch das Springer-Organ Die Welt meldet, über 11.000 Menschen bei Mai-Demo, Protest, verläuft weitgehend friedlich. Im Zusammenhang mit den Demos am 1. Mai in Berlin sind nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger von der SPD deutlich weniger Straftaten registriert worden als im Vorjahr. Mhm. Es seien 39 Strafverfahren am Mittwoch eingeleitet worden, sagte die Politikerin am Donnerstag in einer Debatte im Abgeordnetenhaus. Im Vorjahr seien es 117 gewesen. Die Polizei war mit insgesamt 6.200 Einsatzkräften unterwegs, darunter 2.400 Polizisten aus anderen Bundesländern, und der Bundespolizei bereitgehalten waren außerdem technische Einheiten mit Räumfahrzeugen, Wasserwerfern, ein Polizeihubschrauber und Lichtmasten zum Ausleuchten der Straßen, vor allem in Kreuzberg und Neukölln, worden. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik zog ebenfalls eine positive Bilanz. Die rund 2 Dutzend Versammlungen seit Dienstagabend seien friedlich verlaufen. Es habe nur einzelne Störungen und Festnahmen gegeben, sagte sie am Mittwoch im RBB. Das freut uns erstmal, das ist ein guter Erfolg, wird sie zitiert. Friedemann? Also ich habe vor ein paar Jahren mal am 30. April in Kreuzberg gedreht. Das ist ewig her. Das war anders als das, was ich hier gerade vorgelesen habe.
Du bist ja eine Draufgängerin.
Ja, ich bin halt Journalistin. Ich habe mit dir heute, habe ich eben schon gesagt, den perfekten Gast. Und zwar auch, weil du ja dieses Buch geschrieben hast, wie Protest wirklich wirkt. Ist das der Protest, wie wir uns den vorstellen? Am ersten Mal in Berlin?
Jetzt heute oder früher, als du auf der Straße warst?
Nee, als ich auf der Straße war, das war ja noch ganz andere Zeiten.
Und du meinst, weil er friedlicher ist?
Ja,
oder
genau.
Oder relativ also, friedlich?
Wie wirkt denn Protest?
Ich werde jetzt versuchen, nicht so weit auszuholen, euch alle damit zu langweilen, was ja auch im Buch steht. Wenn man sich dafür interessiert, kann man sich's ja mal anschauen.
Aber das Buch ist ja nicht langweilig, nehme ich an.
Das müssen andere Leute beurteilen. Es ist 180 Seiten lang. Ist also auch nicht so dick, weil wie Protest wirkt, ist gar nicht so komplex. Aber es gibt ein paar überraschende Sachen dabei zu lernen, wenn man sich damit länger beschäftigt. Und eine Sache ist eben, weil du direkt darauf anspielst, ist das einfach empirisch gesehen, wenn man in die Historie der Protestbewegung der letzten 100 Jahre guckt, ist friedlicher Protest statistisch einfach erfolgreicher. Der bewirkt wirklich mehr und das kann man auch begründen und da muss man kein Genie dafür sein, weil er zum Beispiel anschlussfähiger ist, weil mehr Leute mitmachen können und wollen und weil er sozusagen den moralischen Vorteil bei sich behält, der auf einer kommunikativen Ebene sehr wichtig ist. Insofern würde ich immer sagen, wenn Protest eher friedlich stand, begrüße ich das nicht nur moralisch und als guter Demokrat, sondern auch strategisch. Was das für die ersten Mai-Proteste jetzt weiter bedeutet, das ist ein ganz anderes Thema.
Was war der Anlass, der Auslöser für dich, dieses Buch zu schreiben?
Das ist immer so eine Frage und du wirst das auch kennen, wenn man schreibt und publiziert, die natürlich völlig verständlich ist, aber ich tue mich echt schwer, die zu beantworten, weil nämlich dieses Projekt ist wirklich 4-5 Jahre alt. Also das hat jetzt mit den Protestbewegungen der letzten Zeit, der jüngeren Zeit und auch zum Beispiel mit der letzten Generation, die vor anderthalb Jahren, 2 Jahren angefangen haben, gar nicht so viel zu tun. Ich habe einfach festgestellt, und klar war Fridays for Future und diese historisch größten Massenproteste für Klimaschutz in der Geschichte, die waren natürlich mit ein Auslöser. Ich habe einfach festgestellt, dass Protest ein unheimlich mächtiges Mittel schon war in der Geschichte der Menschheit. Ja. Also die Demokratie selbst wurde ja zum Beispiel in einem Teil von Deutschland unter anderem auch mit Protest erstritten, 1989. Viele, viele Dinge, von denen wir heute enorm profitieren in den westlichen Gesellschaften, wie zum Beispiel Frauenwahlrecht, durch Protest erstritten und zwar durch ziemlich handfesten Anfang des 20. Jahrhunderts. Dann die Ehe für alle von jahrzehntelang Protestbewegungen erstritten. Alles, was Gewerkschaften zum Beispiel auch erstritten haben für uns. Wir profitieren von diesen Errungenschaften so unheimlich viel sehr jeden Tag. Wir liegen quasi in einer warmen Badewanne, die jemand anderes durch Protest eingelassen hat für uns. Und gleichzeitig, und das war der Widerspruch, der mich interessiert hat und den ich versuche im Buch auch so ein bisschen aufzulösen, betrachten wir Protest erstmal sehr skeptisch, gerade in Deutschland. Wenn jemand sich erdreistet, auf die Straße zu gehen und für eine Forderung wirklich auch lautstark und physisch einzustehen, dann wollen wir ja ganz genau wissen, was sind das für Leute? Könnten die sich radikalisieren? Wie nah sind die an der Gewalt? Wie legitim sind die Forderungen? Sprechen sie die richtige Sprache? Sprechen sie mich an? Sprechen sie die ganze Gesellschaft an? Und zack, haben wir, wie im Fall der letzten Generation, einen sehr kontroversen Diskurs mit 82 Millionen ProtestforscherInnen. Und da dachte ich, schauen wir doch mal in die Forschung und in die Geschichte, was wir so lernen können.
Beantwortest du auch die Frage, warum das gerade in Deutschland so, warum man unter so einen Rechtfertigungsdruck gerät, wenn man gegen etwas protestiert?
Ich versuche es. Das ist natürlich eigentlich auch wieder eine Frage für ein eigenes Buch. Und Deutschland ist, ja, wie du ja auch sehr genau weißt, ein seltsames, komplexes Land in dieser politischen Psychologie. Das rührt natürlich einerseits daher, dass generell jeder Ausbruch von politischer Energie in Deutschland nicht ohne guten Grund erstmal skeptisch betrachtet wird, weil wir es einmal einfach erlebt haben, wie Thomas Mann es so schön beschrieben hat, dass eine funkensprühende Revolution, das ist jetzt ein Zitat von ihm, in die absolute Katastrophe geführt hat, nämlich der Nationalsozialismus, der ja auf eine Art auch vielleicht als Protestbewegung zumindest in einem gewissen Zeitraum gesehen werden kann und der ja furchtbarste Konsequenzen hatte. Oder auch zum Beispiel der Erste Weltkrieg wurde von sehr vielen Leuten auf den Straßen bejubelt und ich glaube, das steckt uns in den Knochen und das ist auch erstmal gut so. Andererseits ist es aber schade, dass wir da nicht aktiver sind, weil man mit Protest so unheimlich viel erreichen könnte und auch diese Frustration, diese innere Kündigung mit der Demokratie, die wir heute erleben. Naja, jeden Monat kommt eine neue Studie raus, die sagt, die Deutschen vertrauen den PolitikerInnen nicht mehr, den Parteien nicht mehr, sie sind entfremdet von der Demokratie, sie kippen in die Extreme, sie gehen nicht mehr wählen und so weiter und so fort. Wenn man sich engagiert, wenn man protestieren geht, dann erlebt man, dass man was erreichen kann und dass es Spaß macht. Und das ist eigentlich sehr schade, dass wir dieses Mittel immer so betrachten wie so den allerletzten seltsamen Ausweg.
Das ist ja auch eine Debatte, die bei jedem Streik geführt wird, ne? Also als wäre es der Sündenfall, ja, quasi, für seine eigenen Rechte und für bessere Bedingungen einzutreten. Ich habe das, man hat das ja an Klaus Wieselski gesehen, an dessen Person kann man das ja.
Der Antichrist.
So, also ein Typ, der seinen Job macht, ja?
Ja.
Ja.
Absolut. Ich glaube, leider haben viele Deutsche irgendwie ein autoritäres Welt- und Menschen- und Gesellschaftsbild. Da soll man sich benehmen. Solange ihr eure Füße unter unsere Bundesrepublik stellt, wird hier nicht herumkrakeelt. Und zweitens, ganz wichtig, der Diskurs und gerade die Strafverfolgungsbehörden und leider auch zum Beispiel eine SPD-Innenministerin sind auf dem rechten Auge immer noch blind. Wenn die Rechten demonstrieren gehen, dann wird das so hingenommen. Und wenn als links gelesene Gruppen, wie zum Beispiel die Klimagerechtigkeitsbewegung und besonders die letzte Generation, sich erdreisten, eine Straße zu blockieren, dann wird ungefähr der Staatsschutz gerufen. Jetzt überlegen wir uns mal, die letzte Generation hätte sich das angemaßt, was Teile der Landwirtschaftsbewegung sich angemaßt haben, wie zum Beispiel mit Misthaufen Zufahrten zu versperren, zu Schnellstraßen, woraufhin es wirklich einige sehr gefährliche Unfälle gab. Also Nancy Faeser und Olaf Scholz wären persönlich mit Fackeln und Mistgabeln zur letzten Generation nach Hause gekommen und hätten sie aus dem Land geschmissen. Das
mit Fackeln wäre ich in dem Zusammenhang ehrlich gesagt sehr vorsichtig.
Du meinst wegen dem Nationalsozialismus?
Naja, und wegen Fackelaufmärschen vor Wohnhäusern.
Okay, streichen wir die Fackeln nur mit Mistgabel.
Ja.
Dabei bleibe ich.
Okay. Was ihr wollt, wie Protest wirklich wirkt, eine Handreichung für alle, die die Welt verbessern wollen, ist erschienen im Ullstein Verlag und ich kann sagen, es ist nicht langweilig. Ich habe es nämlich gelesen.
Vielen Dank.
Und empfehle es hiermit. Wärmstens.
Donnerstag.
Einwanderungsboom trägt laut OECD dazu bei, das Wachstum in reichen Ländern anzukurbeln, titelt die Financial Times. Das ist eine schmissige Überschrift. Wir beginnen diese Meldung mit einem Zitat. Migration spielt in der Wirtschaft eine positive Rolle und ist eindeutig hilfreich für die Produktivität, Wissens- und Ideentransfer. Es hilft bei der Arbeitskräftemobilität. Das ist alles unglaublich willkommen und längerfristig wird es Teil davon sein, wie wir unsere demografische Herausforderung bewältigen können. So, wer hat das gesagt? A, die Sprecherin von Moabit Hilft. Zweitens, der Chef von Pro Asyl oder drittens, Claire Lombardelli, Chefökonomin der OECD.
Frau Lombardelli natürlich, weil sie ist eine kluge Expertin für die großen Fragen der Volkswirtschaft und sie weiß, dass Migration allermeistens hilft.
So, in ihrem jüngsten Wirtschaftsausblick hat die in Paris ansässige OECD erklärt, dass außergewöhnlich große Zuwanderungszahlen in die OECD-Länder, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada, Spanien und Australien, im vergangenen Jahr die angespannten Arbeitsmärkte gelockert und das Bruttoinlandsprodukt gesteigert hätten. Schon im Oktober hatte die OECD erklärt, dass humanitäre Krisen und Arbeitskräftemangel die Zuwanderung auf ein Allzeithoch hat anwachsen lassen. Die Organisation schätzt, dass das BIP in diesem Jahr weltweit um 3,1% wachsen wird, während zuvor ein Wachstum von nur 2,9% prognostiziert worden war. Für die OECD-Mitgliedstaaten wird ein Wachstum von 1,7% prognostiziert. Und die Aufhellung der Aussichten spiegelt den schneller als erwarteten Rückgang der Inflation, das verbesserte Vertrauen der Unternehmen und die Erholung der Haushaltseinkommen wider. Und jetzt wird's interessant. Es gibt aber deutliche transatlantische Unterschiede in der Vermögenslage. Nämlich prognostiziert die OECD ein US-Wachstum von 2,6% für 2024. Mhm. Während ein schwächerer Ausblick für Deutschland dazu beiträgt, dass die Wachstumsprognose für die Eurozone unverändert bei nur 0,7% bleibt. Das finde ich wahnsinnig interessant vor der Migrationsdebatte, die wir hier führen, vor Entscheidungen, die hier getroffen worden sind und auch vor dem Hintergrund von Wahlkämpfen, von denen wir uns sehr gut vorstellen können, wie sie ablaufen werden und welches Thema sie im Zentrum haben. So, also Zuwanderung essen Wirtschaftskraft auf, das ist ja wohl nicht so, ne?
Ich muss an dieser Stelle erstmal dir danken für die gute Zusammenfassung und einmal tief durchatmen, damit ich
nicht zu danken,
damit
ich dafür mich da.
Weil ich finde es auch nicht den richtigen Weg, sich so aufzuregen über solche Fehlwahrnehmungen. Aber um vielleicht hier wieder kurz zurückzuschauen auf einen gewissen Friedrich Merz, der ja in letzter Zeit immer wieder aufgefallen ist mit einer, man kann es nicht anders nennen, rassistischen Rhetorik und genau dem Hebeln der Angst der Leute vor einer Zuwanderung, die ihnen schadet, die sie schlechter dastehen lässt. Stichwort UkrainerInnen, Zahnärzte und so weiter. Ich will das hier gar nicht wiederholen, was er gesagt hat. Mhm. Es ist auf einer intellektuellen Ebene leider einfach so unfassbarer Bullshit, der da immer wieder erzählt wird. Abgesehen von natürlich der Menschenfeindlichkeit und dem generellen, finde ich, zu hinterfragenden Konzept, warum Leute, die an anderen Orten der Welt geboren sind, einfach Pech gehabt haben, im Gegensatz zu uns, die wir hier geboren sind. Aber das ist eine andere Frage. Es ist einfach wirtschaftspolitisch so ein krasser Bullshit. Und das wissen wir auch schon immer. Dieses Land, in dem wir leben und seine starke Wirtschaft, die wichtig ist, ist nur durch Zuwanderung und Migration möglich gewesen. Anders wäre es nicht gegangen. Immer und immer und immer wieder. Und es geht weit länger zurück als in die sogenannten Wirtschaftswunderjahre, die übrigens auch viele andere europäische Staaten hatten. Nur wir fühlen uns da immer so ganz besonders. Und die hatten sie auch durch Zuwanderung. Und wir werden eine stabile Wirtschaft nur garantieren können, wenn wir uns immer wieder Leute einladen und sie nicht beglücken mit dem großen Privileg in Deutschland, sondern uns beglücken mit ihrer Anwesenheit. Und das dürften doch auch mal konservative PolitikerInnen jetzt endlich umsetzen.
Die Zeitungen, die Websites und auch die Sendungen sind im Moment ja voll von Friedrich Merz und CDU. Das liegt daran, dass diese Woche der CDU-Parteitag stattfindet hier in Berlin. Und was da konstatiert wird, ist, oder was immer wohlwollend auch von wirklich ich sag mal, scharfen Kritikern festgestellt wird, ist, dass Friedrich Merz anscheinend eine Lernkurve hingelegt hat. Ne? Das wird abzuwarten sein tatsächlich.
Ist aber, sie so steil wie die Parabel seines Flugzeuges?
Ist immer die Frage, von wo man kommt. Ne? Ist immer die Frage, was für Aussagen man getätigt hat, zum Teil auch zum Entsetzen der eigenen Leute. Ich finde, diese Zahlen, diese OECD-Zahlen deshalb total mutmachend, weil damit kannst du arbeiten. Das ist ja eine Debatte, die Asyldebatte, die Migrationsdebatte, der berühmte Pull-Faktor wird immer wieder angeführt, wird als Hauptbegründung auch ins Feld geführt für die Bezahlkarte, die man ja mittlerweile beschlossen hat. Dafür gibt's ja überhaupt keine Belege. Also jeder Migrationsforscher, jede Migrationsforscherin sagt ja, wir versuchen es nachzuweisen, glaubt uns, aber wir können es nicht. Ja. Und das sind Zahlen, die kannst du ja überhaupt nicht von der Hand weisen. Ne? Und wenn du schon eine Willkommenskultur nicht unbedingt leben willst, dann wird zumindest auch dann dein Herz erwärmt von solchen Zahlen, wenn es für die Wirtschaft schlägt. Also es ist ja nicht von der Hand zu weisen. Mit welchen Argumenten willst du dich dann noch dagegen wenden, gegen eine Zuwanderung?
Ja, jetzt kommen mal dieser konservativen, in Anführungsstrichen, konservativen Ideologie mit Zahlen. Das funktioniert an sehr vielen Stellen nicht so richtig.
Ja, also auch da sind wir nochmal am Anfang unseres Gesprächs, da würde ich ja immer noch große Unterschiede machen tatsächlich. Natürlich gibt es einen total harten Kern, den wirst du mit Argumenten nicht überzeugen und mit Zahlen nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Zahl derer, die rationalen Argumenten, und was gibt es Rationaleres als Zahlen? Und wenn die dann auch noch von einer in diesen Kreisen auch tatsächlich noch geachteten Institution wie der OECD kommen, zugänglich sind.
Ich hoffe, du hast recht, du hast bestimmt in großen Teilen auch recht. Ich glaube, man muss an der Stelle auch sagen, dass die Parteien und die Regierung, die gerade dabei ist, dass Asylrecht auf eine Art einzuschränken in Europa, die vor 15, 20, 25 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre, Stichwort GEAS, da ist jetzt die CDU nicht beteiligt. Das kann die SPD unter Mithilfe der FDP und der Grünen schon ganz alleine.
Freitag. Erste weibliche Cheftrainerin im Männerfußball, das meldet das ZDF. Das geht jetzt schnell und das ist genauso super, wie es zügig erzählt wird. Achtung, Sabrina Wittmann, der FC Ingolstadt, die schreiben Geschichte. Der Drittligist hat diese Sabrina Wittmann nämlich zur Cheftrainerin gemacht und damit zur ersten Cheftrainerin eines Profi-Herrenteams in ganz Deutschland, in der ganzen Geschichte Deutschlands. So, jetzt kommst du.
Nee, ich habe da gar nicht viel dazu zu sagen. Herzlichen Glückwunsch, Frau Wittmann. Herzlichen Glückwunsch, FC Ingolstadt, ist doch gut. Ich als wirklich, ich habe mit 4 angefangen, Fußball zu spielen im Verein. Ich spiele bis heute. Ich war ganz lange glühender Fußballfan, kann man schon sagen, ja. Ich habe mich entfremdet, nicht von dem Sport an sich, den liebe ich immer noch, aber von dem ganzen Zirkus, von dem Business. Ist jetzt auch nicht besonders originell, da kann man sich
ja... Ja, ist wie mit mir und Gott und der Kirche.
Exakt, meine Kirche war der SC Freiburg. Der ist immer noch okay. Ja. Ich bin heilfroh. Da glaube ich nämlich noch, dass das Gesamtsystem reformierbar ist, weil der Kern noch stimmt. Und eine Frau als Cheftrainerin ist doch ein guter Schritt.
Ach, ich freue mich über diese versöhnlichen Worte zum Abschluss dieser Woche, Friedemann. Und jetzt kommen wir zum berühmten Rausschmeißer. Wissenschaftler haben Orang-Utan beobachtet, der sich Wunde mit Heilpflanze versorgt. Das haben wir gelesen bei der Tagesschau auf Instagram, beziehungsweise das hat Bob Blume, der vor einigen Folgen bei uns zu Gast war, gelesen und uns zugeschickt. An dieser Stelle dafür vielen Dank. WissenschaftlerInnen haben einen wild lebenden Orang-Utan dabei beobachtet, wie er eine Wunde mit einer Heilpflanze behandelt. Der Menschenaffe, genannt Rakus, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, habe die Pflanze zunächst zerkaut, den Saft auf eine Verletzung an seiner Wange aufgetragen und dann aus den Blättern eine Art behelfsmäßiges Pflaster gemacht, schreiben die beteiligten ForscherInnen in der Fachzeitschrift Scientific Reports. Das verblüffende Verhalten des Orang-Utans wurde 2022 von einem Mitautor und einem Feldforscher im indonesischen Medan dokumentiert. Die Fotos zeigen, dass die Wunde des Tieres innerhalb eines Monats ohne Probleme heilte. WissenschaftlerInnen beobachten Orang-Utans im indonesischen Gunung Leuser Nationalpark bereits seit 1994. Aber ein solches Verhalten haben sie noch nicht gesehen. Es ist nicht bekannt, ob Rakus früher schon andere Verletzungen behandelt hat, aber diese hat er behandelt und dabei war er erfolgreich. Also Dr. Orang-Utan. Ist das jetzt... Habe ich mich gefragt, ist das eine Meldung, die macht uns Mut, weil es zeigt, wie schlau Tiere sind und uns auch nochmal nahe bringt, dass wir sie noch besser behandeln oder dass wir sie besser behandeln, als wir das zum Teil tun? Oder nimmt das jetzt langsam Überhand und wir müssen uns Sorgen machen, dass diese Spezies die Macht übernimmt, weil sie doch schlauer ist, als wir dachten? So Planet der Affen, Friedemann.
Ich liebe diese Filme. Auf die Deutung wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Ich finde es erstmal schön, klar, natürlich, ich mache jetzt nicht wieder das Fass auf, dass ich sage, seht ihr, was wir alles kaputt machen? So, wie intelligent diese Tiere sind. Das mache ich jetzt, ich google jetzt auch nicht irgendwie Orang-Utan-Bestände weltweit in den letzten 100 Jahren. Ich glaube, dann würden wir hier nicht positiv rauskommen, sondern ich würde sagen, dieser Affe hat was richtig gemacht, von dem wir lernen können.
Tja, was machen wir jetzt? Fliegen wir jetzt alle nach Indonesien? Auch schlecht. Das machen wir nicht.
Nein, das sollten wir nicht. Nee, wir kümmern uns gut um uns selbst. Selbstliebe.
Was?
Weißt du?
Selbstliebe?
Mhm. Es kann ja auch, wir sind ja sehr begabte Wesen. Wir können ja uns jetzt alle füreinander überlegen, was ist die Wunde, vielleicht auch die emotionale oder die moralische Wunde, die ich mit einer Heilpflanze selbst behandeln kann.
So, Friedemann. Und jetzt frage ich mich, wenn du zu so einem Schlusswort mit einem Kater in der Lage bist, was wäre denn heute noch alles drin gewesen ohne Kater? Das ist beeindruckend.
Ich hab ja den leisen Verdacht, dass es mit Kater alles ein bisschen besser geht, aber ich hoffe, dass es nicht wahr
ist. Das ist eine gewagte These. Ich glaube, wir beenden das mal an dieser Stelle. Ich sage vielen, vielen Dank und ich sage das mit aller mir zur Verfügung stehenden Aufrichtigkeit. Vielen Dank für diese Debatte. Es gibt ja immer wieder den Verdacht, den Vorwurf haben wir uns noch nirgendwo eingehandelt, wenn ich das alles gut im Blick habe, dass das Fokussieren auf positive Nachrichten was Banales ist und was Naives. Ich sehe das nicht so, sonst würde ich diesen Podcast hier nicht hosten.
Ich auch nicht.
Ich hoffe, danke, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Und ich finde tatsächlich auch quasi nebenbei zeigen zu können, dass man solche Themen besprechen kann, dass man beim Kern, bei einem Thema oder auch bei mehreren Themen im Kern nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann und dass es sich trotzdem lohnt, drüber zu reden. Das finde ich ein total gutes Signal, das von diesem Podcast ausgeht.
Unbedingt. Ich würde sogar mitgehen und eins erhöhen. Es ist der einzige Weg, um Dinge zu ändern. Und wenn wir daran glauben wollen, was ich schön finde und wovon ich selber überzeugt bin, dass wir heute die Welt von morgen positiv beeinflussen können, dann müssen wir auch in den Dissens und in die Kritik. Das ist der einzige Weg.
Haben wir gut hingekriegt, oder? Müssen wir uns mal loben.
Vielen Dank dir für die Einladung. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank dir, dass du dabei warst. So, das war sie auch schon wieder, die neueste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und falls dem so ist, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt und ganz wichtig, wenn ihr uns bewertet. Das hilft uns sehr. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche mit guten Nachrichten und falls euch welche über den Weg laufen, schickt sie mir gerne am besten über meine Kanäle bei Instagram, Blue Sky, Threads oder X. Vormals Twitter. Ich heiße überall Nicole Diekmann in einem Wort und sage dafür schon mal Danke und sage das auch an diejenigen, die schon was geschickt haben. Dazu machen wir dann bei Zeiten eine eigene Folge. Danke, danke sehr, sage ich auch an die Adresse von Steffi Groth, die diesen Podcast jede Woche vorbereitet. Hopeful News ist eine Haus1 Produktion und auch an euch sage ich Danke, dass ihr das hier möglich macht.
Hopeful News wurde euch präsentiert von Polarstern, dem Ökoenergieversorger, der es ernst meint. Weitere Infos zu Polarstern findet ihr in den Shownotes und wenn ihr mit dem Code HOPEFULNEWS zu Polarstern wechselt, dann erhaltet ihr eine 20€ Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Eine Produktion von Haus 1.